Ja, ich sage auch guten Abend. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Wir möchten gemeinsam über das Wort Gottes nachdenken. Und heute Abend soll es um das Thema der Christ als Jünger gehen. Vielleicht lesen wir zuerst aus dem Matthäusevangelium. Die erste Erwähnung, wo dieser Begriff Jünger vorkommt, ist in Matthäus 5. Ich lese Vers 1. Als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist. Aus Kapitel 10. Vers 24. Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Dann aus dem Lukasevangelium. Kapitel 14. Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn kommt, mit 20.000. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Noch drei Stellen aus dem Johannesevangelium. Kapitel 8. Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Kapitel 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kapitel 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Soweit zunächst Gottes Wort. Der Der Christ als Jünger, vielleicht kommt da die Frage auf, gehört denn Jüngerschaft nicht in die Anfangszeit der Christenheit? Sind wir heute auch noch Jünger? Wenn man sich anschaut, wo dieser Begriff vorkommt im Neuen Testament, dann natürlich in den vier Evangelien, wie wir es gerade gesehen haben, und noch in der Apostelgeschichte. Und danach nicht mehr. Und doch meine ich, dass dieser Begriff unbedingt relevant ist für uns, dass wir uns auch solche, die dem Herrn Jesus nachfolgen, wirklich als Jünger sehen dürfen. Auch wenn dieser Begriff nicht so sehr die christliche Stellung beschreibt. Die finden wir eben mehr in den Briefen. Und darüber ließe sich sicherlich auch manches sagen. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Aber vielleicht ist es so ähnlich wie mit der Bergpredigt. Da gibt es vielleicht zwei Extreme. Die einen, die gehen sozusagen nur im Thema Jüngerschaft auf. Und alles andere kennen die kaum. Und da gibt es vielleicht das andere Extrem, die sagen, Bergpredigt, was habe ich denn damit zu tun? Das ist für eine andere Zeit gedacht. Und so ähnlich empfinde ich das auch im Blick auf diesen Begriff Jüngerschaft, der natürlich mit dem Reich zu tun hat, wie wir das auch in Matthäus 5 schon gefunden haben, dass der Jesus ja seine Jünger belehrt. Und dass er sozusagen die Grundsätze des Reiches ihnen vorstellt. Vielleicht ist das auch so, dass wir Jüngerschaft nicht so immer im Fokus haben, weil dieses Thema uns, ich will das wirklich mal spitz formulieren, extrem herausfordert. Wir werden das gleich noch sehen. Und doch möchte ich eben auch eine Stelle mal kurz nennen, die uns vielleicht doch auch eine Berechtigung zeigt, warum wir uns heute noch als Jünger sehen dürfen. Ich meine, das wäre die vorletzte Stelle in der Apostelgeschichte. In Kapitel 21 wird das letzte Mal Jünger erwähnt. Aber in Apostelgeschichte 20, da finden wir einen Ausspruch des Apostels Paulus im Blick auf die Zukunft. Er sagt ja voraus, was so passieren wird. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das zeigt, dass sogar auch in der Zukunft, wenn der Apostel Paulus nicht mehr leben würde, sozusagen nach der Zeit der Apostel, auch wenn er natürlich nicht der Apostel war, der bis zuletzt gelebt hat, das war Johannes, aber man kann schon sagen, nach der apostolischen Zeit gibt es tatsächlich immer noch Jünger. Und hier finden wir auch schon einen Hinweis, und das werden wir jetzt erarbeiten gemeinsam. Was ist eigentlich ein Jünger? Hier steht, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also da folgt man offensichtlich als Jünger einer Person. Und das kennen wir sicherlich auch und das ist ja eine gut bekannte Wahrheit, die doch eine große Verantwortung mit sich bringt, dass wir als Jünger des Herrn Jesus ihm folgen. Dass wir zu ihm gehören. Und das ist auch wichtig, meine ich, dass wir erkennen, was ist ein Jünger? Dieser Begriff, der ist ja eigentlich nur oder wird nur in Verbindung mit der Bibel verwendet. Jedenfalls vor einem religiösen Hintergrund. Sonst in der Welt, in der Schule, in der Uni, da hören wir eigentlich nichts von Jüngern. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir in dieser westlichen Welt mit dieser Art Leben nichts mehr zu tun haben, dass wir irgendeinem Meister, irgendeinem Herrn folgen. Das war sicherlich damals auch etwas anders. Aber Jünger ist auch ein Wort, das wohl Luther erfunden hat. Im Englischen und im Französischen ist das nicht so ein konstruiertes, eine Schöpfung sozusagen, eine Wortschöpfung. Im Englischen heißt es Disciple und im Französischen ganz ähnlich, Disciple. Und das ist letztlich ein Schüler. Jünger ist wirklich für uns ein Begriff, den wir sonst kaum wiederfinden im allgemeinen Sprachgebrauch. Aber das ist es eben. Und wir haben das in Matthäus 5 schon gesehen. Da setzt sich der Herr und es traten seine Jünger zu ihm und dann belehrt er sie. Er lehrte sie. Ein Jünger wird belehrt durch den Lehrer. Und wir haben das auch in Matthäus 10 gelesen. Diese Stelle, es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer. Da sehen wir also diese Beziehung Jünger-Lehrer. Und dann gibt es eine zweite, die hier noch erwähnt wird, Knecht und Herr. Aber vielleicht wäre es etwas einseitig, wenn wir sagen würden, das ist der typische Schüler von heute, der sozusagen nur Theorie lernt. So ist das ja oftmals in der Schule. Sondern der Jünger ist auch gewissermaßen ein Lehrling. Und mir gefällt dieser Begriff fast noch besser, weil er einfach zwei Seiten, diese sogenannte theoretische Seite und auch die praktische Seite, mit berücksichtigt. Ein Lehrling heute in der Ausbildung, spricht ja nicht mehr von Lehrling, sondern von einem Auszubildenden, der hat sowohl etwas zu lernen, Theorie, in der Schule zum Beispiel, aber er schaut auch praktisch, er schaut auf Fertigkeiten, die er erlernen muss. Und ich meine, das ist auch etwas, was sehr gut zu diesem Jüngersein passt, dass wir natürlich von dem Herrn belehrt werden, dass wir uns überhaupt belehren lassen müssen mit dem Ziel, wie das hier in Matthäus 10 steht, es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer. Also das ist definiertes Ziel für einen Jünger, dass er selbst so wird wie sein Lehrer. Aber eben nicht nur im Theoretischen, nicht, dass wir sozusagen die Belehrung, die Theorie genauso beherrschen, sondern dass wir auch, wenn wir an Lehrlinge, an praktische Lehre oder Ausbildung denken, dass wir sozusagen auch die Fertigkeiten, die praktischen Fertigkeiten des Lehrers oder Meisters wirklich auch kennenlernen und verinnerlichen und dann auch entsprechend umsetzen. Heute Abend geht es ja weniger um die Frage, wie wird man Jünger? Aber auch das wollte ich noch kurz berühren. Und ich meine, dazu gibt es auch zwei Stellen, die ich jetzt noch gar nicht gelesen habe. Das wollen wir jetzt nachholen. Die eine in Matthäus 28, Vers 19. Und auch da sehen wir, dass dieser Begriff nicht ins Altertum gehört, sondern dass er sogar auch in Zukunft wieder eine große Bedeutung haben wird. Nämlich dann, auch wenn wir als Gläubige der Gnadenzeit entrückt worden sind, dann wird es hier auf dieser Erde Jünger geben, die dem Herrn folgen werden. Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Die Fußnote ist hilfreich an dieser Stelle. Macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufend, oder wir könnten auch heute sagen, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Offensichtlich spielen also Taufe und Belehrung eine große Rolle, um wirklich Jünger zu werden. Nun, das ist gar nicht so ganz einfach. Wir kennen das vielleicht so, dass wir sagen, ja, das ist der Missionsbefehl des Herrn an die Jünger. Das ist sozusagen auch Taufbefehl. Aber wenn man sich das genauer anschaut und auch mit den anderen Evangelien vergleicht, dann zweifelt man etwas daran, dass diese Verse hier einen besonders christlichen Charakter haben. Schon alleine dieser Ausdruck, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und auch das Ende des Matthäus-Evangeliums, wo nämlich der Herr nicht hinauffährt in den Himmel, sondern hier sozusagen bis zur Vollendung des Zeitalters ist, wie das der letzte Vers des Matthäus-Evangeliums sagt, zeigt uns mehr einen jüdischen Charakter. Und das bekommt eben hier auch wieder Bedeutung, wenn wir im Himmel sein werden, wenn die Versammlung entrückt sein wird, dann wird auch wieder hier getauft und dann werden es Jünger geben, wird man Menschen zu Jüngern machen. Aber die Offenbarung Gottes als drei Personen, nämlich Vater, Sohn und Heiligen Geist, hat natürlich auch einen christlichen Charakter. Denn gerade im Christentum ist diese Wahrheit überhaupt erst offenbar geworden. Und so meine ich, dürfen wir das auch auf uns anwenden hier, dass eben auch heute Menschen zu Jüngern gemacht werden, vor allem dadurch, dass sie belehrt werden, aber eben auch in diesem offiziellen Charakter durch die Taufe, so wie damals schon Menschen auf Mose getauft wurden und der ihr Führer war, so werden eben heute Menschen getauft und Christus ist ihr Herr, dem sie folgen. Es gibt noch eine ganz interessante Stelle in Johannes 4, die ist sicherlich nicht ganz so geläufig, die auch deutlich macht, wie es zu Jüngern kam. In Johannes 4, Vers 1, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Jesus machte Jünger. Übrigens wird dann noch gesagt, und taufte. Also da wird das sogar noch etwas unterschieden. Da geht es trotzdem auch darum, dass solche sozusagen zu ihm gebracht wurden, hier mehr unter diesem messianischen Aspekt. Auch die Taufe ist hier keine christliche Taufe. Aber doch sehen wir, dass sozusagen die Taufe hier in Verbindung steht, auch mit dieser Nachfolge, mit diesem Bekenntnis zu dieser Person, damals der Messias Jesus Christus. Ich wollte damit nur andeuten, man kann Menschen zu Jüngern machen. Wir würden heute sagen, natürlich, die Neugeburt ist doch das Allerwichtigste. Das ist auch so. Aber das ist nicht so sehr das Thema von Jüngerschaft. Vielleicht die Reihenfolge, die hier angedeutet wird, zeigt, dass eine Neugeburt ja vorausgehen sollte, bevor man jemanden tauft und in dieser Weise offiziell in die Jüngerschaft einführt. Und in Matthäus 28 lesen wir ja auch, dass getauft wird und dass belehrt wird. Und das ist für mich übrigens auch ein deutlicher Hinweis, dass Haustaufe im Sinne von Kindstaufe nicht so gut funktioniert. Man kann nicht ein Kind, was ein Jahr ist oder noch jünger, wirklich belehren. Und das bringt Jüngerschaft mit sich. Das ist der Auftrag, den der Herr da gibt, dass wir wirklich auch Jünger machen, indem wir sie taufen, aber eben auch die Belehrung unbedingt dazugehört. Und das ist sozusagen auch ein Hauptkennzeichen dieses Jüngers, dass er sein Leben lang lernt und seinem Lehrer folgt. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass Jüngersein uns extrem herausfordert, dann werden wir das jetzt sehen, wenn wir zu den Stellen kommen, wo der Herr Bedingungen stellt an seine Jünger, wie wir das in Lukas 14 gelesen haben. Und wie wir dann auch noch lesen im Johannesevangelium, aber das hat vielleicht noch einen etwas anderen Schwerpunkt. Lukas 14, Vers 25 und folgende hatten wir gelesen. Da ist so das typische Bild der damaligen Zeit, dass viele dem Herrn Jesus folgten, große Volksmengen. Und wenn wir so den Begriff Jünger hören, dann denken wir auch sehr gerne an die 12. Aber das war ja tatsächlich nicht auf die 12 beschränkt. Ich meine, auch Johannes 6 spricht davon, dass jede Menge Jünger da waren, die dem Herrn folgten und dass viele von den Jüngern auch weggingen. Ja, in Johannes 6 liest man das. Viele nun von seinen Jüngern, also viel mehr als die 12, die es gehört haben, nämlich diese Rede, sie sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und dann heißt es in Vers 66, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Wir sehen, das hatte also eine äußere Zuordnung, dass man jemandem folgte und sicherlich war da auch eine Menge Neugierde und dabei und natürlich auch, dass man Nutzen aus dieser wunderbaren Person zog, die überall heilte. Wohltuend und heilend zog der Herr durch das Land. Und man konnte natürlich von ihm lernen. Immer hat er auch das Volk gelehrt und hat wirklich sich um die Seele gekümmert und nicht nur um den Körper. Aber in seiner Gegenwart fühlte man sich irgendwo doch gut aufgehoben. Das war völlig anders, als was man sonst gewohnt war in den Synagogen, wo die Pharisäer oder die Schriftgelehrten das Wort führten. Und der Herr hat ja ein sehr hartes Urteil über diese Männer. Der Herr war ein ganz anderer. Er beeindruckte auch mit seinen Worten. Worte der Gnade kamen über seine Lippen. Und doch, wenn es darum geht, dass man ihm nachfolgen will, dass man sich ihm anschließt, dann hat er sozusagen die ganze große Menge an Leuten da vor sich. Er wendet sich hier um und sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Merken wir, das will uns gar nicht so recht einleuchten, was der Herr hier sagt. Das wollen wir doch irgendwie etwas relativieren. Der Herr gebraucht hier eine Sprache und ich habe fast den Eindruck, dass er gewissermaßen didaktisch hier vorgeht, dass er schwarz-weiß malt, aber dass er da auf diese Weise etwas deutlich machen will. Ihr seid mir alle gefolgt, sagt er mit anderen Worten. Aber wenn ihr mir wirklich nachkommen wollt, wenn ihr wirklich meine Jünger genannt werden wollt, dann muss man seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, die engste Verwandtschaft hassen. Meint der Herr das wirklich so? Gut, dass wir noch ein Evangelium haben, wo das ähnlich formuliert ist. Das kommt uns etwas entgegen. Matthäus 10. Aus diesem Kapitel hatten wir schon gelesen. Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Das kommt uns sehr entgegen, denke ich. Jedenfalls wird hier deutlich, was der Herr sagen will. Die natürliche Beziehung zu den liebsten Verwandten darf niemals an erster Stelle stehen. Niemals über unserer Beziehung zu unserem Lehrer und Herrn stehen, zu dem Herrn Jesus, dem wir folgen. Wir sind seine Jünger. Und das muss so konsequent und mit ungeteiltem Herzen geschehen, dass wir wirklich die eigene Verwandtschaft sozusagen an zweiter oder dritter Stelle setzen. Wenn der Herr hier sagt in Lukas 14, und er drückt es hier ja, wenn ich das mal so sagen darf, noch krasser aus, dann glaube ich aber nicht, dass der Herr einen aktiven Hass meint. Wisst ihr, das wäre im Widerspruch zu dem, was wir in Epheser 5 lesen. Wir als Ehemänner sind aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, so wie Christus die Versammlung geliebt hat. Ein ganz hoher Maßstab. Die Frauen oder Mütter werden in Titus 2 auch aufgefordert, ihre Kinder zu lieben. Das ist etwas ganz Normales, das ist auch etwas, was Gott will, dass wir auch in den natürlichen Beziehungen wirklich, dass wir sie geistlich leben, himmlisch leben, nach seinem Vorbild leben. Aber ich meine, dass doch der Herr hier deutlich machen will, wenn du wirklich von ganzem Herzen mir folgst, mir konsequent folgst und mein Jünger sein willst, und das ist meine Bedingung an dich, dann kann es so aussehen, dass deine Verwandtschaft meint, du würdest sie hassen. Ich bin in einem christlichen Umfeld groß geworden. Schon die Großeltern, meine Eltern, Verwandtschaft im näheren Kreis, alle gläubig. Deswegen kenne ich das gar nicht hier. Was der Herr hier sagt, das kann manchmal wirklich sehr, sehr wehtun. Dass du vielleicht als Einziger aus deiner Familie zum Glauben gekommen bist, dem Herrn Jesus konsequent nachfolgen willst und deine Familie fühlt sich zurückgesetzt. Nun, das gibt es ja immer wieder. Auch solche Situationen gibt es, dass zum Beispiel die Familie dann eine Feier hat, eine Geburtstagsfeier. Die lässt sich besonders gut sonntagsnachmittags veranstalten. Und dann fängt es ja an zu entscheiden, was mache ich denn jetzt? Ich will ihnen ja nicht wehtun, aber ich will doch auch zum Herrn. Und dieses Spannungsfeld, das haben manche schon kennengelernt. Und sicherlich war es manchmal so, dass die Familie gemeint hat, weißt du, du kannst eigentlich da bleiben. Du magst uns nicht, du liebst uns nicht. Sie merken, da ist jemand anders, der an erster Stelle steht. Wir haben in der Schweiz einen Bruder kennengelernt, der hatte eine extrem schwierige Kindheit, unter anderem im Kloster gewesen und auch im Gefängnis groß geworden, weil im Kloster kein Platz war. Und dann hat er irgendwann eine gute Frau kennengelernt. Er war noch nicht gläubig. Und dann hat der Herr ihm 4 Kinder geschenkt. Und dann ist er aber auch im Laufe der Zeit zum Glauben gekommen. Und die Frau hat sich eine Zeit lang auch zu ihm oder auch zum Herrn bekannt. Sie wollte das mitmachen. Aber irgendwann hat sie gesagt, nein, ich mache nicht mehr mit. Und hat den Mann sozusagen vor die Entscheidung gestellt. Entweder du machst jetzt weiter mit Jesus oder mit uns. Dann hat er gesagt, ich liebe dich, aber den Herrn liebe ich noch mehr. Gut, hat die Frau gesagt, dann gehen wir. Sie und 4 Kinder haben den Mann, den Christ, den Jünger Jesu, stehen gelassen. Wir waren sehr beeindruckt, als wir das gehört haben. Aber das passt hier so hinein. Da sehen wir, mit welch einem Herzen, mit ungeteiltem Herzen, auch dieser Mann dem Herrn gefolgt ist. Er hat sehr darunter gelitten. Soweit ich das mitbekommen habe, sind diese 4 Kinder, diese 4 mittlerweile erwachsenen Söhne, alle nicht gläubig. Wie bitter ist das? Aber er wollte seinem Herrn treu sein. Er wollte sein Jünger sein, in diesem Sinn, wie das hier der Herr Jesus formuliert. Übrigens wollen wir nicht übersehen, dazu aber auch sein eigenes Leben. Das steht ja oft auch im Wege, wenn es darum geht, dem Herrn nachzufolgen. dass wir selbst Anerkennung wünschen. Wie viele Menschen haben auch aus diesem Grund den Weg der Nachfolge verlassen oder aufgegeben oder erst gar nicht angefangen? Das kostet ja sozusagen Selbstaufgabe, dem Herrn ganz zu folgen. Es geht ja nur noch um ihn und nicht mehr um mich. Und der zweite oder dritte Punkt ist dann hier in Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Diese beiden Punkte hat der Jesus schon mal erwähnt, mit ähnlichen Worten in ein paar Kapitel vorher in Lukas 9, Vers 23. Da sagt er, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Das ist genau der Punkt hier. Das eigene Leben hassen, also man will es nicht erretten, man gibt es sozusagen auf, und wenn man es verliert um seinetwillen, dann wird man es erretten. Und das steht auch in Verbindung mit Vers 23, erster Teil, wenn jemand zu mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Selbstverleugnung, das ist ein Begriff, der passt gar nicht mehr in unsere Zeit. Selbstverwirklichung, das passt sehr gut. Aber merken wir, wie uns das herausfordert, sich selbst verleugnen. Das ist Nein sagen zu den eigenen Vorstellungen, zu den eigenen Wünschen, die wir so haben. Wir nehmen uns ganz zurück, das ist Selbstverleugnen, und lassen sozusagen den Herrn an die erste Stelle, und alles, was er wünscht und sagt, das zählt. Und was ich denke und wünsche, hat keine Bedeutung mehr. Das geht doch sehr weit, oder? Und dann kommt noch hinzu, und nehme täglich sein Kreuz auf. Das ist nicht die Bürde des Alltags tragen, ist auch nicht eine Krankheit zu tragen. Wenn jemand damals mit dem Kreuz auf dem Rücken durch die Stadt ging, dann wusste man, der ist gestorben. Der wird gleich sterben. Man hat mit ihm abgeschlossen. Und das bedeutet doch für uns, dass wir unser Kreuz aufnehmen. Das hat Jesus so formuliert. Nehme täglich sein Kreuz auf. Das heißt, wir haben es sozusagen auch auf dem Rücken, ziehen durch diese Welt hier und man sieht uns an, der ist gewissermaßen tot. Der gehört nicht mehr zu uns. Das bedeutet, von Seiten der Welt Ablehnung und Schmach anzunehmen. Und das hängt sehr miteinander zusammen. Wenn man sich nicht selbst verleugnet, fällt es extrem schwer, das Kreuz zu tragen. Wenn ich selbst etwas sein will, nach meinen Vorstellungen leben will, dann fällt es mir auch sehr schwer, von Seiten der Welt wirklich Widerspruch zu ernten, Spott anzunehmen. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann muss ich mich in der Hinsicht wirklich schämen. Heute schäme ich mich dafür, dass ich anerkannt werden wollte. Ich wollte gerne beides. Eigentlich wollte ich dem Herrn folgen, aber andererseits auch irgendwie anerkannt sein. Aber das funktioniert nicht. Diejenigen, die vielleicht auch nicht so viel zu verlieren haben, wisst ihr, es gibt Menschen, die sind vielleicht eher schwach. Da sind nicht die Einsen, sondern das ist eher im unteren Bereich oder oberen Bereich, je nachdem, wie man es ausdrückt. Die vielleicht immer auf der ganzen Linie eine gewisse Schwäche zeigen. Die haben es manchmal einfacher. Derjenige, der nichts zu verlieren hat, ist oft auch derjenige, der viel mutiger ist, der auch bereit ist, Schmach anzunehmen. Er kennt es schon. Er ist nicht von Bedeutung. Man beachtet ihn nicht. Und wenn man das erlebt, wenn man das verinnerlicht hat, dass man eigentlich nichts ist und sein will, dass man sich selbst ganz zurücknimmt, dass es nicht um die eigene Ehre und Anerkennung geht, dann ist man umso mehr bereit, auch das Kreuz aufzunehmen, die Schmach von Seiten der Welt. Jemand hat das mal so formuliert: Sich selbst verleugnen ist den Tod innerlich anzuwenden. Das Kreuz aufzunehmen ist den Tod äußerlich anzunehmen. Und dann kommt der Herr hier zu einem Doppelgleichnis. In den Versen 28 bis 33. Wieder endet es mit dieser Bedingung: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Der Herr fordert viel, hat man doch den Eindruck, oder? Da ist jetzt jemand, das ist hier das Bild, der einen Turm bauen will, und der muss sich vorher unbedingt hinsetzen und die Kosten berechnen. Sonst könnte es schlecht aussehen für ihn. Denn wenn er nur anfängt mit seinem Bau, und ein Turm ist ja etwas, was man wirklich weithin sieht, und wenn der Plan schon klar ist, wenn man schon bei der Grundlegung fragt, na, was hast du denn vor, oder man sieht vielleicht schon am Plan irgendwo angeschlagen, was es werden soll, ein hoher Turm. Aber wenn man dann nicht weiter als das Fundament, bis zum Fundament kommt, dann ist es übel. Dann fangen die Leute an, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Wie ist das jetzt zu übertragen? Wir sind Jünger. Will der Herr sagen, überlege dir wirklich gut, ob du mein Jünger sein willst. Kalkuliere gut. Das ist kein Zuckerschlecken. Jünger sein kostet etwas, kostet viel. Kannst du das? Fang mal an zu rechnen. Wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann lass es lieber. Ist das so? Der Herr sagt schon, wir müssen ein bisschen rechnen. Wir müssen schon die Kosten berücksichtigen. Aber er sagt niemals, weißt du was, wenn du das nicht kannst, wenn es nicht hinhaut, dann lass es lieber von vornherein sein. Solche Halbherzigen mag er nicht. Aber er ist doch nicht jemand, der sagt, wisst ihr, Jüngerschaft, überlegt euch das, und wenn ihr das nicht hinbekommt, dann lasst das lieber ganz sein. Nach diesem Motto, wie man das ja schon mal gehört hat, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Will der Herr wirklich, dass du es ganz sein lässt, weil du vielleicht zaghaft bist, weil du merkst, das könnte knapp werden? Da ist jemand, der zieht aus im Krieg. Er hat 10.000 Soldaten und der Feind, der hat 20.000. Da muss man wirklich gut beraten. Schafft man das oder schafft man das nicht? Wir sind als Jünger hier in einer feindlichen Umgebung in dieser Welt. Wir haben sozusagen 10.000 auf unserer Seite. Aber da ist der Feind, der Teufel, der hat 20.000. Da überleg dir gut, was du tun willst. Es wäre nicht gut, wenn wir das tun würden, was hier steht. Also er merkt, ich komme nicht zurecht, das werde ich wohl nicht schaffen. So sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Das sind Verhandlungen, um gewisse Kompromisse einzugehen. Frieden mit dem Feind, eine Friedensvereinbarung mit dem Feind zu schließen, das wäre völlig verkehrt. Das will der Herr doch nicht. Und deshalb meine ich, deshalb kommt dieser Abschlusssatz, der ist so wichtig hier, um wirklich diese beiden Gleichnisse, diese Bilder hier gut einzuordnen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, sagst du, ich bin ein mutiger Mensch. Das kriege ich wohl schon hin. Nein, sagt der Herr, alles, was du an natürlichen Vorzügen, an Fähigkeiten, an Qualitäten hast, die reichen nicht. Der Turm wird niemals hochgezogen, wenn du auf deine eigenen Kosten, auf dein eigenes Erspartes sozusagen, auf deinen Besitz schaust, was du auch haben magst. Und auch im Blick auf diese feindliche Umgebung, wenn wir dem Teufel entgegentreten, wir sind auf der Seite Christi und da gibt es Feindschaft, da hast du nur 10.000. Da kannst du 15.000 haben. Und selbst wenn du 20.000 hast, du musst allem entsagen. Ja, wie allem entsagen? Will der Herr nicht sagen, du musst dich ganz auf mich verlassen? Du selbst hast nicht genug. Das wird nicht reichen. Du kannst rechnen, du kannst beraten, das wird nicht reichen. Allem entsagen, was man hat. Wisst ihr, da gab es solche, auch Lukas Evangelium, Kapitel 9, zum Beispiel Vers 57, da kommt jemand zu dem Herrn, der sagt, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst. Der hat übrigens nicht gut berechnet vorher. Der Herr sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Da kommt er sozusagen in dem Bewusstsein seiner natürlichen Energie und Entschieden und Entschlossenheit. Ich werde dir folgen, wohin du gehst. Und dann sagt der Herr, weißt du, was dich erwartet? Ich kann dir nichts Schönes anbieten. Das wird mühsam. Das wird anstrengend mit mir. Und man liest nichts mehr von ihm. So sind wir manchmal veranlagt. Wir meinen, wir könnten. Aber, und wir sehen vielleicht auch, dass wir Qualitäten haben. Dass wir Disziplin haben. Dass wir Liebe haben zu unserem Herrn. Das hat Petrus auch gedacht. Wenn die anderen, aber ich nicht, das kriegen wir hin. Wenn er nicht allem entsagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, wisst ihr, was entsagen ist? Das bedeutet, freiwillig zu verzichten und das auch schmerzlich. Das ist ja manchmal so, dass wir meinen, wir bringen was mit. Und mit dieser natürlichen Kraft und Energie und Fähigkeit, Intelligenz, was es auch sein mag, damit könnten wir dem Herrn folgen. Das funktioniert nicht. Wir müssen allem entsagen und dann ganz auf ihn bauen. Dann wird es gelingen. Dann wird der Turm hochgezogen. Dann wird man ein Zeugnis sein. Einen Turm sieht man ja von Weitem. Ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet habt über viele Jahre an der Autobahn A59 zwischen Köln und Bonn. Da war über Jahre so ein großes Gebäude auf der rechten Seite, was angefangen war und offensichtlich der Bauherr, der Investor, ich weiß nicht, wer es war, ob ihm das Geld ausgegangen war, das war halb fertig, Rohbau. Und es stand da. Und jedes Mal, wenn man vorbeifuhr, hat man eigentlich den Kopf geschüttelt, hat gesagt, immer noch nicht abgerissen. Ist irgendwie peinlich, wenn so etwas da steht. Aber so kann es uns auch ergehen. Wenn wir nicht ganz auf den Herrn setzen, dann kann es peinlich werden. Dann wird er verunehrt letztlich. Seine Jünger setzen ganz auf ihn. Und seine Jünger sind solche, deren Herz ungeteilt für ihn schlägt. Wir hatten noch drei Stellen aus dem Johannesevangelium gelesen. Die erste aus Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Hier kommen wir wieder auf den Anfang gewissermaßen zurück. Der Herr belehrt seine Jünger. Und auch in dem Sinne, Matthäus 10, dass der Jünger wird wie sein Lehrer. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wie wichtig ist das, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir das Wort des Herrn aufnehmen. Wir wollen das einfach mal auch in einem etwas engeren Sinn kurz betrachten. Aber zuerst will ich noch mal ganz allgemein etwas sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, und das könnt ihr alle bestätigen, in dem wir einfach viel zu schnell sind. Wir haben ganz schnell was gelesen. Nicht lange Texte, sondern immer nur ganz wenig, mal ganz kurz, und wir haben schnell uns irgendwas angelesen und uns einen Überblick verschafft. Wir wissen jedenfalls einigermaßen Bescheid. Das geht ganz schnell heute. Einfach weil das Internet auch alles zur Verfügung stellt. Aber in dem Wort bleiben, das ist mehr als so flüchtig mal hineinzuschauen. Wirklich darüber zu sinnen, wirklich es zu verinnerlichen, Überzeugungen zu gewinnen und nicht nur eine Meinung zu haben. Manchmal ist es ja so, dass wir wirklich überall mitreden können, meinen wir manchmal. Es gibt ja auch wirklich Themen, die vielleicht gar nicht so einfach sind, auch nicht einfach zu beurteilen sind. Auch wenn ich das an das Thema Zusammenkommen denke, Gemeinschaft, das ist nicht grundsätzlich kein kompliziertes Thema, aber durch die Komplexität dieser Zersplitterung ist es oft gar nicht so ganz einfach, klar zu sehen und zu beurteilen und Dinge differenziert abzugrenzen. Da habe ich vor Jahren schon einen Bruder erlebt, mit dem ich zusammen im Auto war, der sagte mir, das habe ich mir jetzt auch die letzten Monate mal angeschaut und meinte damit schnell zum Ergebnis gekommen zu sein. Während mein Freund und Bruder aus Hückeswagen sich über Jahrzehnte Gedanken gemacht hatte und dieses Thema verinnerlicht hatte. Habe ich gedacht, der eine macht es in ein paar Monaten und der andere denkt fast sein ganzes Leben darüber nach. Ja, irgendwann muss man ja auch damit mal zu Ende sein. Natürlich. Und trotzdem, ich möchte nur das als Beispiel nehmen. Manchmal meinen wir hätten innerhalb kurzer Zeit auch eine Meinung dazu. Das geht ja ganz schnell. Man muss sich nur ein bisschen anlesen und dann weiß man Bescheid. Ich fürchte, wir greifen zu kurz. In diesem Wort bleiben, das kennzeichnet einen Jünger des Herrn. Er muss das wirklich aufnehmen, verinnerlichen. Das ist manchmal anstrengend, das kostet Mühe, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nochmal auf den etwas engeren Sinn zurückkomme, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann ist das das, was der Herr ja auch selbst den Jüngern mitgeteilt hat, was ich einfach mal auch im Sinne der Bergpredigt verstanden wissen möchte. Matthäus 5, 6 und 7. Das sind sozusagen diese Grundsätze, die der Herr seinen Jüngern mitgibt. Und das wollte ich sagen, ich glaube, das habe ich noch nicht deutlich genug gesagt, dass Jünger eben besonders dann von, oder Jünger sein, eine Bedeutung, eine Relevanz hat, wenn der Herr und Lehrer der Verworfene ist. Besonders dann, habe ich den Eindruck, bekommt das Jüngersein wirklich Bedeutung. Und das ist auch in Verbindung mit der Bergpredigt, sogenannten Bergpredigt so. Der Herr ist ja da auf einen Berg gegangen und hat dann seine Jünger belehrt, deswegen dieser Ausdruck. Ob der Herr wirklich diese Lehre hier an einem Stück gehalten hat, das ist etwas zu bezweifeln, jedenfalls im Vergleich zu den anderen Evangelien, wiewohl am Ende von Kapitel 7 tatsächlich heißt, Kapitel 8, Vers 1, als er aber von dem Berg herabgestiegen war. Aber Matthäus ist sowieso nicht chronologisch, von daher darf man das auch nicht zu sehr bewerten. Es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, meine ich, dass wir verstehen, dass die Bergpredigt nicht die Verfassung für das tausendjährige Reich ist. Manchmal schieben wir das einfach so weg. Das ist für die Zukunft. Wenn der Herr mal hier auf der Erde regiert, dann wird die Bergpredigt sozusagen zur Geltung kommen. Das stimmt einfach nicht. Warum nicht? Weil man in der Bergpredigt ständig darauf stößt, dass die Jünger leiden und verfolgt werden. Das gibt's im tausendjährigen Reich nicht. Ganz zu Anfang, natürlich, da kommt nochmal der Ansturm von Gog und Magog. Aber grundsätzlich ist das mehr die Zeit, wo eben auch Jünger wieder sich sammeln werden, ein Überrest sich bilden wird und dem Herrn folgen wird, die dem Lamm folgen, heißt es in der Offenbarung. Und für solche gilt es, die nämlich angefeindet werden, die schlimmste Drangsale erleiden werden. Man kann sagen, in erster Linie war es für die Jünger damals ein gläubiger Überrest, der dem Herrn folgte, als der Herr hier auf dieser Erde war. In Zukunft wird es noch einmal so sein, dass sich Jünger, jüdische, also Jünger aus dem Judentum bilden, aber auch darüber hinaus, aus den Nationen werden viele zum Glauben kommen durch das Evangelium des Reiches und auch sie werden leiden müssen. Und das gerade da für diese Zeit gilt auch hier die Bergpredigt. Es ist also nicht die Verfassung des tausendjährigen Reiches, aber es sind doch Grundsätze, die das Reich Gottes betreffen, wenn Christus der Verworfene ist. Und deshalb ist sie auch relevant für uns. Natürlich finden wir nichts von dem ewigen Leben darin. Wir finden nichts von Kindschaft und Sohnschaft und diesen Dingen, von diesen typisch christlichen Wahrheiten. Aber wir finden doch ganz wichtige Dinge, die für uns als Jünger wirklich von Bedeutung sind und denen wir nachkommen müssen. Und wenn ich mal ganz kurz einen Überblick geben darf über diese Bergpredigt, dann einfach nur in dem Sinne, dass wir das Wort des Herrn bewahren oder in seinem Wort bleiben und auch, dass wir lernen, in welcher Gesinnung unser Herr uns als seine Jünger sehen will. Und ich meine, das ist gerade die Frage der Gesinnung, ist von größter Bedeutung in der Bergpredigt. Das fängt an mit den Glückseligpreisungen. Glückselig die Armen im Geist. Wisst ihr, das steht uns gut an als Jünger. Was heißt das, arm im Geist? Dass wir nichts von uns halten. Nicht solche, die groß auftrumpfen, die sich groß präsentieren, sondern glückselig die Armen im Geist. Mit denen kann der Herr etwas anfangen. Das hat auch mit Selbstverleugnung zu tun, wie wir das vorhin gesehen haben. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Glückseligpreisungen durchgehen, aber da wird zum Beispiel an zweiter Stelle schon gesagt, glückselig die Trauernden. Da fragt man sich ja, wie ist das denn zu verstehen? Da habe ich doch einen meiner Lieben verloren und dann werde ich glückselig gepriesen, dass ich jetzt trauere? Nein, überhaupt nicht der Gedanke. Sondern eben unter diesem Aspekt, dass Christus der Verworfene ist. Und dass es hier in der Welt eben gar nicht im Sinne Gottes abläuft. Da ist der Fürst dieser Welt, der hier regiert. Und auch in dem Bereich des Bekenntnisses, des christlichen Bekenntnisses oder solche, die sich überhaupt zu Christus bekennen, da sieht es in mancher Hinsicht traurig aus. Da vermissen wir etwas. Da leiden wir, dass Christus nicht geehrt wird. In diesem Sinne, meine ich, müssen wir hier Trauer verstehen, denn sie werden getröstet werden. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug unseres Herrn, auch unseres Gottes und Vaters. Und glückselig die Barmherzigen. Ich möchte nur mal ganz kurz eben eine rote Linie, was die Gesinnung eines Jüngers betrifft, anhand der Bergpredigt zeigen. Also Demut, Trauer in diesem Sinn, wie wir es gerade gesagt haben, Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, das sind Dinge, die in den Glückseligpreisungen zu finden sind. Was noch in Kapitel 5, finde ich, sehr, sehr beeindruckend ist, das betrifft natürlich den Herrn selbst so nicht, aber so will er seine Jünger sehen, dass wir versöhnungsbereit sind. Kapitel 5, Vers 23 bis 26 ist das Thema. Versöhnungsbereitschaft. Mich hat, als ich mich damals oder vor einigen Jahren mal damit befasste, intensiver befasst hatte, auch besonders der 25. Vers angesprochen. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Natürlich hat das auch einen jüdischen Charakter, im Blick also auf die Juden selbst, nationalen Charakter. Aber ich meine, dass wir das auch für uns ganz persönlich anwenden können. Wir brauchen unbedingt schnelle Versöhnungsbereitschaft in dem Bewusstsein der eigenen Schuldigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. In der Ehe, in der Familie, wo auch immer, eigentlich ist immer der andere schuld. Das war ja schon im Garten Eden so. Nicht Adam war schuld, sondern Eva. Nein, nicht Eva war schuld, sondern die Schlange war schuld. Das können wir sehr, sehr gut. Aber in dem Bewusstsein der eigenen Schuldigkeit auf den anderen zugehen und Versöhnung herbeizuführen. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir weiter in diesem Kapitel lesen, Vers 29 und 30, wenn dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, reiß es aus und wirf es von dir. Ich möchte das jetzt nicht so vertiefen, die Zeit ist schon fortgeschritten. Da geht es letztlich um Selbstgericht. Dass wir sogar auch einen Anlass zur Sünde wegtun. Dass wir in Reinheit leben. Dass wir lieber etwas abhauen, dass wir lieber auf etwas verzichten, dass wir einen gewissen Verlust haben, gewissermaßen Krüppel sind für die Menschen. Sagt vielleicht jemand, du hast keinen Fernseher, das war früher jedenfalls Thema, heute haben wir ja alle im Computer. Ist wie ein Krüppel in diesem Leben, ein Mensch ohne Fernsehen. Heute würden vielleicht sagen, ja, du hast kein Instagram, wie kannst du denn da überleben? Ohne Bilder? Wie auch immer, was auch deine Gefahr sein mag. Wir wollen in diesem Selbstgericht leben, in dieser Sorgfalt, dass wir nicht zu Fall kommen. Manchmal kommen wir sozusagen durch uns selbst zu Fall, dass wir nicht achtsam sind, dass wir nicht Dinge wegtun, die ein Fallstrick für uns werden. Auch beeindruckend, und da würde man auch vielleicht denken, das ist schon nicht mehr menschlich und natürlich, sind die Verse 38 und folgende in Matthäus 5. Da sieht man übrigens, dass hier die Bergpredigt niemals als politisches Programm missbraucht werden darf. Das hat man ja auch manchmal gemeint, als würde man jetzt diese Bergpredigt sozusagen unserer Verfassung hier zugrunde legen können. Das wird ja gar nicht funktionieren. Denn Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass die Obrigkeit das Schwert trägt. Da muss wirklich Ordnung aufrechterhalten werden in einer Gesellschaft. Da kann das nicht funktionieren, was hier gesagt wird. Widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Wie gesagt, das hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Das passt da überhaupt nicht hin. So will Gott, der Herr das überhaupt nicht verstanden wissen. Aber wenn du und ich als Jünger des Herrn geschmäht werden, verachtet werden, geschlagen werden, da schlägt dich jemand auf die rechte Wange. Das hat er offensichtlich damals mit seinem Handrücken gemacht. Sehr schmerzhaft. Dem halte auch die andere hin. Da bleibt einem die Luft weg, oder? Eine Nachgiebigkeit und eine Haltung der Gnade, dass man nur staunen kann. Und das Vorbild, auch dann kommt das Thema Nächstenliebe, ist letztlich auch der Herr selbst und Gott selbst. Wisst ihr, am Kreuz sehen wir, der gescholten nicht widerschallt. Das ist die Gesinnung des Herrn. Oder im Sinne der Nächstenliebe, Verse 43 bis 48, da beeindruckt mich immer wieder, dass wir so milde sein sollen, dass wir sogar für Feinde beten, denn Gott lässt auch die Sonne aufgehen und regnen über Böse. Er bekommt ja nichts, kann man sagen, von den Menschen. Gerade in der heutigen Zeit hat man den Eindruck, das habe ich mir gekauft und dafür habe ich gearbeitet. Was interessiert mich da Gott? Wisst ihr, Gott gibt und gibt und gibt und er bekommt nichts zurück. Können wir das auch? Das ist hier die Gesinnung, die von den Jüngern erwartet wird. Vielleicht noch Kapitel 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ob wir das immer so gelebt haben? So ein bisschen anhäufen. Irgendwie hat das was mit dem Geld. Besitz, das hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf unser Herz, auf unser Fleisch. Aber wisst ihr, unsere Schätze sind jedoch nicht hier. Und das muss sichtbar werden, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Da gab es diesen reichen Jüngling, dem sagt der Herr, verkaufe alles, was du hast und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Gerade das Geben füllt unser himmlisches Konto, nicht das Sparen. Das sind natürlich manchmal ganz andere Grundsätze, als wir im Natürlichen kennen. Aber das müssen wir leben. Das erwartet der Herr von uns. Das ist sein Wort an uns, seine Jünger, an dem wollen wir nachkommen. Wir wollen die richtigen Prioritäten setzen. Das kommt ja auch nochmal später in Kapitel 6, Vers 33 zum Ausdruck. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das muss sichtbar sein, dass das unsere Ausrichtung ist und dann werden wir auch als Jünger des Herrn wahrgenommen. Nun, es gibt noch sicherlich manches andere. Man könnte die ganze Bergpredigt sich anschauen. Wir wollen es dabei genügen lassen. Auch der Umgang miteinander ist übrigens ein wesentlicher Punkt, der hier schon angesprochen wird. Vielleicht diesen Vers noch aus Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wisst ihr, was daraus geworden ist für ein Sprichwort? Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Das ist negativ. Nee, ich tue dir das nicht an. Na, das tue ich dir auch nicht an, weil ich ja nicht will, dass du mir das antust. Aber das ist gar nicht die Aussage dieses Verses hier. Sondern stell dir mal vor, was du haben möchtest, wie du behandelt werden möchtest. Sozusagen wirklich, mach eine ganze Wunschliste. Aber wende die bitte nicht auf dich an, sondern auf den Nächsten. So behandle den anderen. Alles, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, und da haben wir wirklich manchmal eine ganz schön große Liste. Aber bitte, nehmen wir die Liste und gehen los. Das tut auch ihr ihnen ebenso. Das ist unser Auftrag. Und das soll wirklich Praxis sein. Nicht nur leere Worte oder beziehungsweise nicht nur hören, wie der Herr Jesus ganz zum Schluss der Bergpredigt sagt, sondern die Worte tun. Und dann wird man auf einer festen Grundlage stehen. Dann steht man auf dem Felsen und dann können Stürme kommen und man bleibt stehen. Noch zwei kurze Gedanken zu Johannes 13 und 15. Johannes 13, Vers 35 hatten wir gelesen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und auch hier, meine ich, geht es weiter als zur damaligen Zeit, als der Herr noch auf der Erde lebte, sondern dieses ganze Kapitel zeigt ja, der Herr würde zurückkehren und würde vom Himmel aus auch uns, seinen Jüngern, die Füße waschen. Und damit wird ein Auftrag verbunden. Und jetzt wird hier nochmal ganz konkret gesagt, das ist hier ein neues Gebot, Vers 34, dass ihr einander liebet. Und dann kommt der Maßstab, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie der Herr uns liebt, sollen wir einander lieben. Ja, wie hat der Herr uns denn geliebt? Wie der Vater ihn geliebt hat, so liebt der Sohn uns. Stellen wir uns das noch einmal vor. Was für eine göttliche Liebe, zu der wir befähigt sind, auch einander zu lieben. Und das hat nichts mit einem schönen Gefühl dem anderen gegenüber zu tun. Und das ist auch nicht Sympathie, sondern das gilt ja gegenüber allen, einander zu, gegenüber allen Jüngern. Das hat einen außerordentlichen Zeugnischarakter, wenn wir einander lieben. Nicht die Erkenntnis ist es, die nach außen hin die Welt wahrnimmt, sondern unsere Liebe zueinander. Liebe bedeutet, wirklich das Beste für den anderen zu wollen und dazu beizutragen. Das ist eine bewusste Willensentscheidung. Das ist nicht nur so einfach ein nettes Gefühl haben oder lieblich sein, sondern wirklich was Gutes tun. Das fängt vom Interesse an dem anderen an. Und das geht bis zur Schuldigkeit, für die Brüder das Leben darzulegen. Sieht man das hier in Mülheim, dass ihr euch liebt? Ich darf mal so offen fragen. Vielleicht wohnt ihr wesentlich weiter auseinander als wir in Hückeswagen. Vermutlich ist das so. Wir in unserer kleinen Stadt, gut 15.000 Einwohner. Als wir hierher fuhren, meine Frau und ich heute Abend, ich glaube, wir haben 3 Autos gesehen von Geschwistern. So ist das in Hückeswagen. Man trifft immer jemanden. Und man hat immer die Gelegenheit, Liebe zu zeigen. Wir wollen uns ja nicht verstecken voreinander. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns, wenn wir Glaubensgeschwister sehen. Egal, wo sie sonst sind und leben oder sich versammeln. Die Liebe muss sichtbar werden. Und sie ist ein außerordentliches Zeugnis dafür, dass wir seine Jünger sind. Ich meine, auch das dürfen wir nicht einfach unter den Tisch kehren. Ja, sagt jemand, die Liebe sieht man ja auch daran, dass man gehorsam ist. Das ist auch so. Aber wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern da muss echte Liebe, herzliche Liebe zueinander sein, in Wort und Tat. Der letzte Vers, Johannes 15. Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Bisschen andere Formulierung, aber doch, meine ich, ist es auch letztlich dieser Gedanke, dass wir etwas widerspiegeln von unserem Lehrer. Das ist zwar hier ein anderes Bild in dem Umfeld, nämlich der Weinstock. Es geht um die Reben, aber es geht ja auch darum, dass wir viel Frucht bringen. Wenn wir nämlich an diesem Weinstock bleiben, der Herr Jesus selbst ist dieser Weinstock, wir sind die Reben. Und der Vater wird verherrlicht. Was heißt das? Er wird geehrt. Wenn wir viel Frucht bringen, wenn wir etwas zeigen von den Wesenszügen seines Sohnes, da hat er große Freude und es ehrt ihn. Alles, was er von seinem Sohn sieht in unserem Leben, das ist ein Genuss für Wollen wir nicht auch in dieser Hinsicht gerne seine Jünger sein, dass wir viel Frucht bringen, dass wirklich der Herr Jesus selbst in unserem Leben sichtbar wird. Der Herr schenke es.